Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigttext ist ein Abschnitt aus dem Epheserbrief des Apostels Paulus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Da schreibt der Apostel: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Herr Jesus, öffne du jetzt unsere Herzen, mach du uns bereit, dass wir dein Wort in unser Herz einfließen lassen und dass uns dieses Wort anrührt und verändert, erneuert, ja und fröhlich macht zu dir hin. Dass wir mit dir verbunden sind, dass wir mit dir eine Einheit sein dürfen und mit unseren Brüdern und Schwestern. Lass es hinauswirken als Zeugnis für die Welt und schenk mir, dass ich dein Wort so verkündige, wie es dir gefällt. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie zunächst einmal etwas fragen, beziehungsweise Sie bitten, mir auf Ihre Weise zu antworten. Und zwar möchte ich Sie bitten, die Hand zu heben, und zwar denen, denen es wichtig ist, dass wir in unserer Waldkirchengemeinde immer mehr zu einer liebevollen Gemeinschaft zusammenwachsen, die aus immer mehr Geschwistern und ihrem Herrn besteht. Wer wünscht sich, dass wir mehr und mehr zu einer tiefen Einheit und Gemeinschaft zusammenwachsen? Der möge bitte die Hand heben. Schönen Dank. Jetzt bin ich mir sicher, dass vielen von Ihnen das heutige Predigtthema wichtig ist. Das Predigtthema lautet: Die Einheit der Gemeinde leben. Die Einheit der Gemeinde leben. Das möchte ich in folgenden drei Abschnitten ausführen. Erstens: Wir sind als Gemeinde Jesu in allem berufen, was der Liebe Jesu entspricht. Und zweitens: Wir sind als Gemeinde Jesu mit ihm und untereinander verbunden durch seinen Heiligen Geist. Und drittens, wir sind als Gemeinde Jesu in siebenfacher Weise durch ihn eine Einheit. Ja, ihr Lieben, ich träume manchmal und ich träume vor allem von einer Gemeinde, die auf immer mehr Menschen eine große Anziehungskraft ausübt. Ich träume von einer Gemeinde, die von Jesus begeistert ist, vollkommen begeistert ist, die nichts anderes ausstrahlt als diese Begeisterung für Jesus, die sich im Umgang der Geschwister untereinander und mit ihren Mitmenschen niederschlägt. Dass man sieht, Mensch, das ist ja wieder einer aus Obertshausen, Mensch, toll, so wie der, das wünsche ich mir. Eine Einheit von ganz unterschiedlichen Menschen, total unterschiedlichen Menschen, ist alles drin, ist alles möglich, passt alles zu meinem Traum. Von ganz unterschiedlichen Menschen, die sich durch Jesus Christus zu einer liebe- und glaubensvollen Familie verbunden wissen, in der ganz schnell aus einem Fremden ein Gast und aus einem Gast ein Familienmitglied wird. Nämlich, weil die anderen auch so werden wollen, weil die anderen das auch erleben wollen. Wo Geschwister miteinander lachen und feiern, wo sie Gemeinschaft pflegen, nicht nur im Gottesdienst. Wo sie gemeinsam trauern, wo sie konstruktiv miteinander streiten, ja auch das gehört für mich dazu. Wo sie trotz Meinungsdifferenzen und unterschiedlichen Erkenntniswegen aufeinander zugehen und nicht Abstand nehmen voneinander, sondern sagen, Mensch, toll, dass du anders denkst, lass mich doch mal erfahren, wo du von Gott, vom Heiligen Geist geführt worden bist. wo sie sich miteinander aussprechen, sich versöhnen und auch in ihrer Unterschiedlichkeit gegenseitig stehen lassen, weil sie erkennen, das ist der Weg, den Gott mit dem anderen gegangen ist, und sich trotzdem liebevoll annehmen. Das ist ein bisschen viel, gell? Aber ich träume davon und ich denke, Gott macht das möglich. Vieles von dem erlebe ich unter uns schon ganz real. Und ich bin sehr, sehr dankbar, hier in dieser Gemeinde Pfarrer sein zu können. Wenn ich mich so umschaue und so sehe, was so in anderen Gemeinden passiert, dann sage ich doch immer, Mensch, Obertshausen ist Wahnsinn, ist super. Aber an einigen Stellen knirscht es leider auch sehr deutlich im Gebälk, auch bei uns. Und damit sind wir schon bei meinem ersten Unterabschnitt. Erstens, wir sind als Gemeinde Jesu in allem berufen, was der Liebe Jesu entspricht. A, in aller Demut, B, in Sanftmut, C, in Geduld. So drückt es der Apostel Paulus zumindest aus. Wie entsteht und wächst nun eine solche liebevolle Gemeinschaft? Bedarf es dazu besonders viel Mühe und Anstrengung, Engagement und guter Vorsätze? Sie wissen ja, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Wenn es stimmt, dass eine Gemeinde dann zu einer guten Gemeinschaft wird, wenn sich alle mehr Mühe geben, dann müssten wir uns nur noch überlegen, wie wir uns gegenseitig entweder besser motivieren können oder strenger in die Pflicht nehmen. Das wäre dann so ähnlich wie bei einem gut funktionierenden Verein. Sie kennen das ja, Feuerwehr, Gesangverein und so weiter. Manche unserer Zeitgenossen sehen ja auch die Kirche als so einen Verein neben den anderen Vereinen. Und unzählige Vereine haben tatsächlich ein ausgezeichnetes Gemeinschaftsleben. Die Menschen fühlen sich wohl in den Vereinen. In ihnen wird gefeiert und gelacht, gearbeitet und gekämpft, getrauert und gestritten, sich auseinandergesetzt und versöhnt. Vereine basieren auf der Übereinkunft ihrer Mitglieder bezüglich des Vereinszwecks und ihres Inhalts. Jeder weiß, schwarz auf weiß, worauf er sich eingelassen hat. Hier ist alles vom Engagement der Mitglieder abhängig. Wenn einer was tut, dann weiß er, wofür es tut. Nur was sie beschließen, wird auch ihren Kräften gemäß umgesetzt und jeder, der sich mit der Satzung einverstanden erklärt, kann Mitglied werden. Aber auch jederzeit wieder freiwillig austreten. Hier wird nach dem Motto gelebt, eine Gemeinschaft entsteht dort, wo sich alle in ihr engagieren. Es gibt aber noch eine andere Art von Gemeinschaften, Gemeinschaften, die von außen gesetzt sind, bei denen sich niemand aussuchen kann, ob er dazugehören möchte oder nicht. Etwa die Klassengemeinschaft. Wenn man in der Klasse mit irgendwelchen Leuten zusammen ist, kann man sich nicht aussuchen, ob die dabei sind oder nicht. Vielleicht kann man sitzen bleiben und dann kommt man in eine andere Klasse, dann kann man sich aber wieder nicht aussuchen, neben wem man sitzt. Oder die Hausgemeinschaft in einem Mehrfamilienhaus. Auch das ist schwierig zu sagen, Mensch, du zieh doch mal aus, ich finde das nicht toll, dass du da über mir wohnst. Oder dann auch die Familie. Keiner hat dich gefragt, ob du das Kind deiner Eltern sein möchtest oder ob du wirklich deinen komischen Cousin in deiner Verwandtschaft haben willst. Der gehört einfach dazu und er hat ein Recht, auf den Familienfeiern seine Grimassen zu schneiden. Dein älterer Bruder oder deine jüngere Schwester gehören auch dazu. Auch wenn du sie manchmal nicht ausstehen kannst und sie total nerven. Familienzugehörigkeit gehorcht nicht dem freien Willen, sondern eben, wie wir wissen, einem sozialbiologischen Gesetz. Was meinst du, zu welcher Gruppe gehört nun unsere Gemeinde? Ist sie eine gemachte oder eine gegebene Gemeinschaft? Äußerlich gesehen erscheint sie zunächst als gegebene Gemeinschaft. Die meisten Gemeindeglieder wurden als Kinder irgendwann getauft und damit automatisch Mitglied der evangelischen Kirche, ob sie das wollten oder nicht, es hat sie niemand gefragt. Wenn sie ihren ersten Wohnsitz in Obertshausen haben, gehören sie auch zu unserer Kirchengemeinde, zumindest statistisch bzw. karteimäßig. Wenn wir uns dagegen unsere Gottesdienstgemeinde, wenn wir uns unser Gemeindeleben, unsere Gruppen und Kreise anschauen, wer da so alles hinkommt, wirkt unsere Gemeinde eher wie eine gemachte Gemeinde. Denn niemand hat dich gezwungen, heute Morgen hier in diesen Gottesdienst zu kommen. Keiner ist eines Morgens aufgewacht und hat dann den Befehl erhalten, Mitglied eines Hauskreises zu werden. Vielleicht hast du vom Heiligen Geist eine Weisung bekommen, dass du in einen Hauskreis gehen sollst, aber keiner hat den Befehl bekommen, du musst dich da jetzt melden, du musst da antreten. Ihr seid freiwillig hier, jedenfalls die meisten, sagen wir mal. Jeder von euch hat eine bewusste Entscheidung für seine Teilnahme am Gemeindeleben getroffen. Beides ist vollkommen richtig. Also, die gesetzte Gemeinde und auch die gewählte Gemeinde. Aber es ist nur ein Teil der Realität. Denn dass ihr Mitglied der Gemeinde Jesu seid, dass ihr Mitglieder der Gemeinde Jesu seid, nicht nur Mitglieder der Kirchengemeinde Obertshausen und in der Kartei steht, und einige, die hierher kommen, stehen ja gar nicht bei uns in der Kartei, war auch die Idee eines anderen. Deutlich wird das, wenn wir in den Text nochmal genauer hineinschauen. Paulus schreibt, Gott hat uns in seine Gemeinde hinein berufen. Gott hat uns in seine Gemeinde hinein berufen. Was er damit meint, lässt sich schön mit dem Bild zeigen, das er im nächsten Satz und ausführlicher im 1. Korintherbrief Kapitel 12 gebraucht. Er vergleicht dort die Gemeinde mit einem menschlichen Leib, mit einem menschlichen Körper. Jeder von uns hat seinen ganz eigenen Körper. Keiner sieht so aus wie der andere, Gott sei Dank. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Pickel und Buckel vorne, hinten, oben und unten. Aber ein Merkmal haben wir alle gemeinsam. Niemand von uns hat selber die Entscheidung getroffen, geboren zu werden. Auch das hat sich niemand aussuchen können. Du wurdest einfach geboren. Vielleicht als Wunschkind deiner Eltern, vielleicht auch nicht. Aber ganz sicher gab es damals eine Person, die ganz sicher wollte, dass du da bist, dass du lebst, und das ist Gott. Von Anfang an hat er sein Ja über deinem Leben ausgesprochen. Noch bevor du gezeugt wurdest, hat er gewusst, dass du da sein würdest und dass er dich haben will. Er hat dich ganz einzigartig und wunderbar gemacht. Eben ganz anders als die anderen. Toll, dass du anders bist als ich. Dass du existierst und atmest, war sein Wunsch. Dass du lebst, war seine Idee. Und genauso wie er dein Leben geschaffen hat, so hat er deinen Glauben in dir geschaffen. Auch der Glaube ist sein Geschenk an dich. In seinem Brief an die Römer brachte Paulus das einmal auf den Punkt. Er schreibt dort, Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus dem Hören des Wortes Gottes. Erinnerst du dich eigentlich noch an den Tag, an dem dir mit einem Mal klar wurde, dass Gott nicht bloß eine fromme Fantasie ist, sondern tatsächlich der liebende Vater, dessen geliebtes Kind du jetzt und für immer sein darfst? Und als Jesus, als der lebendige Herr, machtvoll in dein Leben eingetreten ist, erinnerst du dich? An diesem Tag wurde dein Glaube geboren. An diesem Tag hast du Glaubensgeburtstag. Manche feiern den sogar, wenn sie genau wissen, an welchem Tag das war. Manche wissen es ja nicht so genau. Ist auch nicht so schlimm, wenn man es nicht genau weiß. Aber wenn du es weißt, ist das was sehr Schönes. Du hast in dir nicht erarbeitet, diesen Glauben, sondern Gott hat ihn dir geschenkt. So wie er dir vor vielen Jahren das Leben geschenkt hat. Am selben Tag hat er dir aber noch ein Geschenk gemacht. Er hat dich in seine Familie hinein adoptiert. Johannes schrieb einmal über Jesus, alle diejenigen, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Gott nennt dich seine Tochter und seinen Sohn. Du darfst ihn Vater nennen, weil er genau das für dich ist. Paulus sagt uns Römer 8, Vers 15 sogar, dass wir ihn Abba nennen dürfen. Abba ist ein aramäisches Wort und im Aramäischen ein Kosename, den ein Kind für seinen Vater hat. So wie wir heute Papa oder Papi sagen. Abba heißt Papa. Du darfst Papa zu Gott sagen, weil er dein Vater ist und du ein Mitglied seiner Familie bist. Das meint Paulus, wenn er schreibt, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Du bist sein geliebtes Kind und darfst Papa zu ihm sagen. Die Gemeinde Jesu ist kein Freundeskreis, ist kein Verein, ist nicht die Freiwillige Feuerwehr. Jede lebendige Gemeinde ist ein Teil der Familie Gottes. Und jeder Gottesdienst, jeder Hauskreis, jede Feier in der Gemeinde ist ein Familientreffen, zu dem auch Gäste und Freunde ganz herzlich willkommen sind. Freilich kann menschliches Familienleben mitunter auch äußerst belastend sein. Da, wo die Beziehungen gestört oder ganz zerstört sind, wo Alkohol, Missbrauch, Streit, sogar Hass den Alltag einer Familie bestimmen. Leider kommt das nicht nur in biologischen Familien vor, sondern auch mitunter in der Gemeinde der Christen. Die Ursachen unterscheiden sich erstaunlicherweise oft nur marginal, geringfügig. Oft hat es etwas damit zu tun, dass sich bestimmte Gemeindeglieder besonders wichtig nehmen. Dass sie meinen, eine beherrschende Position in der Gemeinde einnehmen zu müssen, auch wenn sie nicht zum Kirchenvorstand oder zu einem leitenden Gremium gehören. Dass sie nur zufrieden sind, wenn sie in irgendeiner Weise den Kurs und die Inhalte des Gemeindelebens entscheidend mit ihren Meinungen und ihren Wünschen beeinflussen und gestalten können. Weil sie vielleicht schon länger dabei sind, weil sie meinen, sie hätten wirklich die Weisheit an dieser Stelle oder wie auch immer, oder müssen einfach Macht ausüben. Paulus sagt, solchen Menschen fehlt es an Demut. Solche Menschen brauchen Demut. Andere wiederum müssen ständig nörgeln und urteilen oder richten über das Verhalten bestimmter Geschwister. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie klagen lieblos einfach jemanden an, wo sie sich selbst geärgert fühlen oder wo sie meinen, die Gemeinde vor schädlichen Einflüssen in irgendeiner Weise schützen zu müssen. Paulus sagt, solchen Menschen fehlt es an Sanftmut. Solche Menschen müssen Sanftmut lernen. Und wieder andere wollen so schnell wie möglich vorpreschen. Sie meinen, ein ganz klares Bild zu haben für die Zukunft der Gemeinde. Es macht sie nervös, dass Veränderungen so viel Zeit brauchen. Sie möchten alles, was ihnen selbst klar geworden ist, so bald wie möglich umsetzen, ohne darauf zu achten, dass auch wirklich alle mitkommen. Ich sehe das. Ich möchte, dass sich das erfüllt. Ich möchte, dass wir weiterkommen, dass wir nach vorne gehen. Aber sie achten nicht darauf, dass andere verstanden haben, warum das nötig ist, dieses Vorwärtsgehen. Paulus sagt, solchen Vorpreschern fehlt es an Geduld. Sie brauchen Geduld, sie müssen Geduld lernen. Da dürfen wir alle von Jesus lernen, dessen Wesen durch diese drei Eigenschaften grundlegend bestimmt ist. Im Matthäusevangelium Kapitel 11, Vers 29 bietet Jesus uns an, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Ruhe finden für eure Seelen. Mensch, ist das nicht toll? Ruhe finden für meine Seele. Wenn ich das kann, was Jesus kann. Und Jesus sagt, du kannst es, wenn du mit mir verbunden bist. Und dieses Lernen von Jesus unterscheidet uns als Christen ebenfalls wieder von allen anderen Gemeinschaften. Die Familie Jesu ist mit ihm durch seine Liebe verbunden. Wo wir seiner Liebe Raum geben, verändert sie auch unser Verhalten, ohne dass wir uns selbst verbiegen oder umkrempeln müssten. Manche meinen ja immer, sie müssten jetzt irgendwas Besonderes tun, irgendwie so sich machen, wie Jesus gewesen ist, vielleicht auch noch Jesuslatschen anziehen. Nein. Die Liebe Jesu im Herzen verändert dich. Wenn du sie reinlässt, wenn du dein Herz öffnest, wenn du bereit bist, Jesus strahlen zu lassen in dein Leben. Der Liebe Jesu in unserem Gemeindeleben Raum geben. Das hat schon mit dem zweiten Unterabschnitt zu tun, der jetzt folgt. Da heißt es, wir sind als Gemeinde Jesu mit ihm und untereinander verbunden durch seinen Heiligen Geist. Daran wird deutlich, ob eine Gemeinde wirklich eine Gemeinde Jesu ist und ihrem Herrn die ganze Ehre gibt, indem sie sich eng verbunden weiß durch den Heiligen Geist. Den kann man in der Tat leider auch ignorieren. Und das ist unser Problem. Man kann den Heiligen Geist ignorieren oder, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, man kann ihn dämpfen, ihn unterdrücken, ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. Das Ergebnis daraus ist, dass wir nicht mehr auf den lebendigen Herrn schauen und unser Gemeindeleben an ihm und seiner Liebe ausrichten, sondern dass wir uns voneinander abgrenzen, dass wir selber so ein Stück ja sein wollen wie Jesus. Dass wir uns voneinander abgrenzen und distanzieren, dass wir selber so ein bisschen Herr spielen wollen in der Gemeinde. Wir misstrauen uns, bilden Seilschaften von vermeintlich Verbündeten, im negativen Sinn meistens, nur um unsere eigenen, letztlich selbstgefälligen und selbstgerechten Positionen innerhalb der Gemeinde zu stärken. Ja, und damit die durch den Heiligen Geist geschenkte Einheit tatsächlich zu gefährden oder gar zu zerbrechen. Paulus sagt, setzt alles dran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenken möchte und schenken wird, wenn du es zulässt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Er weiß schon, wo die Knackpunkte sind. Er weiß auch, wo die Knackpunkte bei uns sind. Vor 2000 Jahren wusste der das schon. Verleumdung, Unversöhnlichkeit, Heuchelei, Verwirrung der Herzen, Ängste schüren, alles das ist tödliches Gift, um eine Gemeinde kaputt zu machen. Es gibt einen, der diesen Namen trägt, Verwirrung, Ängste schüren. Der heißt Durcheinanderbringer. Das ist der Satan, das ist der Einzige, der sich darüber freut. Der bastelt sich diese Szenerie zusammen, damit hinterher keiner mehr weiß, wo oben und unten ist, was richtig und was falsch ist. Das macht der Satan. Aber auch Desinteresse. Wenn jemand sagt, es interessiert mich nicht, wie es anderen geht. Ich will einen Gottesdienst nach meinem Geschmack. Sei es in der traditionellen oder in der modernen Fassung mit charismatischen Dingen oder ohne charismatische Dinge. Oder Egoismus, wenn ich jede Veranstaltung daraufhin überprüfe, ob sie mir persönlich etwas bringt oder nicht. Und wenn ich daraus entscheide, dann, wenn sie mir etwas bringt, dann komme ich, wenn sie mir nichts bringt, komme ich nicht. Oder wenn ich nur mit den Menschen rede, die ich nett und interessant finde. So ein Denken und Verhalten wirkt auf eine Gemeinschaft genauso wie Pflanzengift auf ein Blumenbeet. Das ist ruckzuck kaputt. Ein verletzendes Wort, eine böse Bemerkung am Rand reicht manchmal. Einen Menschen bewusst ignorieren, ihn nicht zur Kenntnis nehmen, ihn nicht wahrnehmen. Und schon zerbricht jede Einheit und Gemeinschaft wie eine herunterfallende Blumenvase. Da müssen noch nicht mal Worte gewechselt worden sein. Jeder von uns hat die Macht und die Möglichkeit, eine Gemeinde zu zerstören. Ja, du hast die Möglichkeit, diese Gemeinde zu zerstören. Ich auch. Das ist Paulus hier in unserem Predigtext wirklich ganz wichtig, dass Kinder Gottes darauf bedacht sind, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, heißt es hier wörtlich. Gott möchte, dass seine Kinder in ganz starken Beziehungen miteinander leben, aufeinander zugewiesen sind. Dass sie sich gegenseitig unterstützen und helfen. Dass sie füreinander da sind und in Liebe füreinander eintreten, dass niemand übersehen wird und dass sich jeder seinen Gaben gemäß in das Gemeindeleben einbringt. Und das ist auch unsere Aufgabe. Aus der Liebe Jesu heraus zu gucken, wer ist denn da noch, der seine Gaben noch nicht einbringen durfte, noch nicht einbringen konnte, weil andere diese Plätze besetzen. Dass man einfach schaut, dass jeder seinen Platz findet in der Gemeinde. Das ist kein Appell, sondern ein Erinnern daran, dass ein solches Familienleben der Gemeinde bereits geschenkt ist. Wir haben es schon. Wir müssen es nur annehmen. Es muss nur im Heiligen Geist empfangen und gelebt werden. Wie wichtig Gott die Einheit seiner Familie ist, macht Jesus deutlich in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, das wir vorhin als Lesung gehört haben. Dort betet Jesus zum Vater, ich bitte aber nicht nur für sie, damit meint Jesus seine Jünger, sondern für alle, die durch das Zeugnis meiner Jünger von mir hören werden und an mich glauben. Damit meint er dich und mich. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. So wie Jesus mit Gott verbunden ist, so soll unsere Beziehung untereinander sein. Unsere Einheit soll eine Liebe ausstrahlen, die auf andere anziehend und mitreißend wirkt. In allem, was wir tun, in der Art und Weise, wie wir miteinander und übereinander reden, soll deutlich werden, wessen Kinder wir sind. Unsere Gespräche und unser Verhalten sollen motivierend und unterstützend sein. Wie gesagt, dass wir nicht durch guten Willen und große Anstrengung dieses erreichen, sondern indem wir dem Geist Gottes in unseren Herzen und in der Mitte unserer Gemeinde Raum geben, dass der Geist Gottes das wirken kann. Und während wir uns darüber Gedanken machen, während ich jetzt hier rede, tritt unser erhöhter Herr selbst unentwegt beim himmlischen Vater in seiner Fürbitte für jeden Einzelnen von uns und für diese Gemeinde ein. Jetzt wird gebetet für dich, in diesem Augenblick, unentwegt. Und damit komme ich zum dritten und letzten Abschnitt. Wir sind als Gemeinde Jesu in siebenfacher Weise durch ihn eine Einheit. Paulus sagt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Stell dir einmal das schönste Gemeindeleben vor, das deine Fantasie überhaupt zulässt. So wie das, was du dir da vorstellst, so soll und kann unser Gemeindeleben aussehen. So tief, so schön, so fest sollen unsere Beziehungen untereinander sein. Darum gebraucht Paulus auch das Bild von einem Leib. Unsere Verbindungen untereinander und zu Gott sollen so eng sein, wie einzelne Körperteile und Organe miteinander verbunden sind. Noch nie ist ein Bein auf den Gedanken gekommen und hat gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg und lasse das andere einfach stehen. Noch nie hat eine Hand gesagt, ich ziehe mein eigenes Ding durch, lass den Arm doch da rumschlenkern. Kein Ohr sagt, es interessiert mich nicht, was der Mund sagt, ich höre schon lange nicht mehr zu. Wenn wir Magenschmerzen haben, dann krümmt sich der ganze Körper. Ich habe jetzt Zahnschmerzen gehabt, können Sie sich vorstellen. Wenn ein Hammer auf dem Daumen landet, dann schreit der Mund und die Füße beginnen zu tanzen. Wenn unser Gehirn eine schwierige Aufgabe löst und sich freut, dann gehen die Arme in die Höhe. Und wenn unser Herz angefüllt ist mit der Liebe Gottes, dann beugen sich die Knie und die Augen weinen vor lauter Glück. Weil unser Körper eine feste Einheit ist, darum ist das so. Genauso soll es in der Gemeinde sein, darf es in der Gemeinde sein, kann es in der Gemeinde sein, wenn wir es zulassen. Darum schreibt Paulus, wir sind ein Leib und das, was uns zusammengefügt hat und verbindet, ist unser himmlischer Vater durch den Heiligen Geist. Das wurde uns allen in unserer Taufe zugesagt und wir haben es alle im Glauben und in der allergewissesten Hoffnung angenommen, die auch von Gott kommt. Diese siebenfache Einheit schweißt uns zusammen. Wenn die Kraft seines Geistes wirklich unter uns den ganzen Raum einnehmen dürfte, wenn wir uns also selbst ganz hinter ihm zurücknehmen würden, wenn der Geist wirklich alles dürfte, wir kämen aus dem Staunen nicht mehr heraus, was er unter uns alles schenken und positiv verändern könnte. Wir könnten dann nur noch staunen. Ich verspreche es euch. Der Heilige Geist wirkt wie ein Blasebalg, der eine vor sich hin glimmende Glut zum hellen Aufflammen bringt. Vielleicht haben viele von uns aber genau davor Angst, genau vor diesen Flammen Angst, dass sie dieses Feuer nicht mehr selbst beherrschen könnten, dass sie vor dieser Macht kapitulieren müssten und dann die eigene Kontrolle verlieren. Darum hält man das Feuer des Geistes lieber auf Sparflamme. Ja, das kannst du tun. Das ist möglich. Aber war es nicht der Geist Gottes, der die Flamme des Glaubens in dir entzündet hat, einst, und dein Leben an Jesus festgemacht hat? Wie ein Wunder. Du hast damals gestrahlt, du bist aus dir rausgegangen. Ist dein Ziel nicht der Himmel Gottes, dessen Herrlichkeit du hier niemals auch nur ansatzweise fassen kannst? Da wirst du nie Herr drüber. Warum willst du ihm nicht schon jetzt die ganze Herrschaft über alle Bereiche deines Lebens und über die ganze Gemeinde anvertrauen, wenn er doch diese Gemeinde zum Blühen bringt? Ich bin davon überzeugt, dass wir hier in Obertshausen einen geistlichen Aufbruch erleben würden wie nie zuvor, wenn wir alle miteinander vor unserem Herrn im Gebet lägen, umkehrten, die Bibel nennt das Buße tun, und seinen Willen und Wirken allen Raum geben würden. Jeder großen Erweckung in der Welt ging eine Bußbewegung voraus. Das bedeutet dann tatsächlich auch, dass wir alles, was uns voneinander trennt, voreinander und vor Gott bekennen und aussprechen. Danach werden wir uns tränenüberströmt in den Armen liegen. Und dann hat Gottes Geist Raum. Raum, großartig Neues zu schenken und unter uns wachsen zu lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn.